Ich habe im Studium einen Jungen kennengelernt, der ist Jannis. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon von ihm gehört, ich habe schon mal von ihm erzählt. Ich habe den kennengelernt in der Vorlesung und wir haben uns eigentlich direkt ziemlich gut verstanden. Wir haben dann uns ein, zweimal getroffen zum Lernen und er hat dann relativ schnell herausgefunden, dass ich Christ bin. Wir haben uns unterhalten und er hat das einfach mitbekommen. Und seine Reaktion war, boah krass, ich dachte, du bist ein schlauer Typ. Du studierst doch Maschinenbau. Ist das dein Ernst gerade? Und ich war so ein bisschen überrascht von der Reaktion. Wir haben dann ein bisschen länger darüber gesprochen und irgendwann wurde es zu einer heftigen Diskussion. Und er war völlig entrüstet davon, dass ich an Gott glaube. Und es hat sich dann so entwickelt, ich dachte wirklich, das zerbricht jetzt hier sofort wieder diese neue Freundschaft, die frische Freundschaft quasi. Der war auch echt so ein bisschen sauer auf mich und meinte, ey, lass mich in Ruhe mit deinem Glauben, lass mich in Ruhe mit deiner Sekte, ich will niemals da hingehen, ich will niemals zu dir in die Gemeinde. Ich so, ey, ich habe dich auch nicht eingeladen erstmal, ne? Also alles, mach mal langsam, alles gut, du musst da nicht hin, ich will dich da nicht zwingen. Nee, ich komme auch nicht mit, ich werde niemals dahin mitkommen. Okay, alles klar, kein Problem. Und der hat sich dann irgendwann so ein bisschen gefangen und wir haben uns weiter getroffen, immer wieder privat auch. Und dann saßen wir einmal am Lippesee. Abends, es war ganz gemütlich, so auf zwei so Campingstühlen, haben uns unterhalten über Gott und die Welt und sind dann auch wieder auf den Glauben gekommen, weil das durchzieht ja irgendwie mein Leben. Ich mache ja irgendwie gefühlt die ganze Woche nichts anderes, als von irgendwelchen komischen Bibelkreisen zum nächsten zu hüpfen. Ne? Dann hat er gefragt und wir sind dann darauf gekommen, was ist denn mit der Hölle? Und ich habe darüber gesprochen, wir haben darüber gesprochen und habe ihm das erklärt, wie wir das sehen. Und der meinte so, boah, also eigentlich müsste es doch dein Anliegen dann jedes Mal sein bei jedem Treffen, dass ich mich bekehre, weil sonst komme ich ja in die Hölle. Das ist ja, also es muss ja wirklich dein Wunsch, dein Anliegen bei jedem Treffen sein. Ich so, ja, genau, ja, stimmt. Und dann war er so ein bisschen verwirrt und meinte so, hä, das ist ja okay. Wusste nicht so ganz, was er davon halten soll. Ich meinte dann, ja, ich bete aber für dich. Und dann wusste er auch nicht, was er davon halten soll, wenn er jetzt sagt, ja, bete nicht für mich. Warum? Er glaubt ja nicht an Gott. Ne? Ist ja nicht schlimm, wenn ich bete, aber irgendwie war es komisch für ihn. Er war so verwirrt davon. Naja, auf jeden Fall hat er sich halt gefragt, wie ist das bei uns? Also, wie ist das mit dieser Evangelisation? Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was es mit der Evangelisation auf sich hat. Darüber ein bisschen nachdenken. Und auch darüber nachdenken, warum, wie mein Onkel sagt, wir jede Weihnachtsfeier zu einer Baptisierungsveranstaltung machen. Das war übrigens die Weihnachtsfeier, für die wir gebetet haben letzten Freitag, wo ich den Input machen durfte. Es war ganz cool. Oder ich habe niemanden zum Zorn gereizt. So hatte ich zumindest den Eindruck. Und ich habe danach noch mit meinem Onkel gesprochen. Er meinte, ja, ich mag das nicht, wenn ihr das immer zu so einer Angst mache, wenn ihr so eine Angstmache da betreibt. Und ihr wollt uns ja immer bekehren. Okay. Habe ich erstmal so hingenommen, alles klar. Na gut, aber um erstmal aufs Thema zu kommen, was ist denn eigentlich Evangelisation? Ich will heute mit euch besprechen, was ist Evangelisation, aber auch, was ist das Ziel von Evangelisation? Was sollte denn unsere Motivation dahinter sein? Und auch, was ist denn eigentlich diese Botschaft an sich? Was ist das Evangelium, was wir da verkünden? Und am Schluss wollen wir noch ein bisschen darüber sprechen, welche Methoden bzw. welche Methodik es da gibt beim Thema Evangelisation. Um Evangelisation zu erklären oder zu definieren, brauchen wir erstmal das Evangelium. Und der Begriff Evangelium, ganz kurz erklärt in einem Satz, wäre die Botschaft Gottes, die zur Erlösung führt. Kennen die meisten wahrscheinlich von uns, vielleicht sogar alle. Und Evangelisation ist ganz einfach die Verkündigung des Evangeliums mit dem Ziel zu überzeugen. Also wir verkünden das Evangelium und wollen, dass das Gegenüber diese Botschaft annimmt und dadurch auch zur Erlösung kommen kann. Um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, wollte ich mit euch darüber sprechen, was ist Evangelisation nicht? Das verwechseln wir, glaube ich, ganz oft, beziehungsweise wir sind uns da gar nicht so im Klaren drüber. Das kann aber zu Missverständnissen führen. Zum Beispiel Zeugnis sein. Wenn ich ein Zeugnis bin von meinem Freund, wenn ich zum Beispiel Jannis meine Geschichte erzähle, wie ich erst als Kind in die Gemeinde gegangen bin und dann irgendwann verändert wurde von Gott und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich ein Christ, das ist schön, Aber das ist nicht das Evangelium. Das ist keine Evangelisation. Das Zeugnis an sich. Genauso wenig ist Apologetik, also die Verteidigung des Glaubens, Evangelisation. Das habe ich früher ganz, ganz viel gemacht und ich habe richtig viel Erde verbrannt dadurch, dass ich mit Leuten einfach bis aufs Blut diskutiert habe und immer überzeugen wollte, hey, mein Glaube stimmt, mein Gott existiert, die Wissenschaft hat recht und die Wissenschaft bestätigt meinen Gott. Was ich dabei völlig vergessen habe, oder was mir damals nicht so klar war, das ist gar nicht das Evangelium. Die Leute brauchen ja das Evangelium. Und das ist keine Evangelisation, was ich damals betrieben habe, kann man sagen, obwohl ich es damals so genannt hätte. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch soziales Engagement. Das heißt, den Nächsten irgendwie Gutes tun. Du kannst deinem Nachbarn helfen, du kannst für den Rasen mähen, du kannst Blumen gießen, alles Mögliche. Du kannst der beste Nachbar der Welt sein. Du kannst sozusagen durch dein gutes Leben ein Licht sein. Das ist keine Evangelisation. Krass, oder? Damit sage ich natürlich nicht, dass es schlecht ist, dass es nicht wichtig ist, ein Licht zu sein, beziehungsweise ein vorbildliches Leben zu führen und anderen Leuten zu dienen, aber das an sich ist eben keine Evangelisation. Franz von Assisi, das war irgendein Ordensbruder, schon lange her, dass er gelebt hat, hat angeblich mal gesagt, predige das Evangelium, falls notwendig, gebrauche Worte. Und das ist Quatsch. Das ist ja eigentlich Quatsch, oder? Der meinte damit, ja, tu Gutes, geh in andere Länder, hilf vielleicht sozial schwachen Menschen und das ist quasi Verkündigung des Glaubens. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht die Verkündigung des Glaubens. Ich kann spenden, so viel ich will, Bettlern so viel Geld geben, wie ich will, die werden dadurch niemals zu Gott finden, weil ich nicht das Evangelium verkündige. Und genauso wenig, das ist der letzte Punkt, was ist nicht Evangelisation, das Ergebnis der Evangelisation. Das ist ein großer Punkt, den ich auch in meinem eigenen Leben irgendwann erst erkannt habe, und zwar in einem Bibellesekreis. Wir haben ja mit Timo Schulz zusammen einen Bibellesekreis gehabt, der ging circa ein Jahr lang. Und irgendwann dachten wir uns so, boah, das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr her, dass wir angefangen haben und da passiert nichts. Da hat sich niemand, also keiner von den beiden Jungs ist zum Glauben gekommen, machen wir was falsch. Und bestimmt haben wir zwischendurch mal was falsch gemacht, aber wir durften feststellen, wir machen genau das, was Gott von uns fordert. Wir verkündigen das Evangelium, das ist unsere Aufgabe. Das Ergebnis davon ist nicht unsere Aufgabe. Dass sich jemand bekehrt, dass jemand errettet wird, das ist Gottes Sache. Unsere Aufgabe ist es, in der Evangelisation das Evangelium zu verkünden, mit dem Ziel zu überzeugen. Ob das Gegenüber das dann annimmt, ist nicht mehr unsere Verantwortung. Das ist wichtig, damit wir das richtig einordnen können. Nächster Punkt, was ist denn das Endziel von Evangelisation? Endziel hört sich irgendwie so ein bisschen speziell an, so ein großes Wort. Also was ist das ultimative Ziel von Evangelisation? Lass uns dazu mal Jesaja 43 aufschlagen. Vers 6. Beziehungsweise ich lese nur Vers 7. Ein jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Ich merke, das ist nicht genau die Stelle, die ich wollte, also die passt auch, aber es gibt eine Stelle, die es ein bisschen deutlicher sagt, die habe ich jetzt allerdings nicht mehr notiert. Der Punkt ist, was hier aber auch deutlich wird, die Menschen, die Gott geschaffen hat zu seiner Ehre, die Gott gebildet hat zu seiner Ehre. Wir lesen in der ganzen Bibel oder wir erkennen durch die ganze Bibel, dass Gott die Menschen zu seiner Verherrlichung geschaffen hat. Vielmehr, dass alle Dinge zu Gottes Verherrlichung geschaffen wurden. Das ist erstmal für uns Menschen sehr, sehr ungewöhnlich oder sehr unnatürlich, weil wir, bevor wir Gottes Kinder geworden sind oder bevor ich Gottes Kind geworden bin auch, mich selber im Zentrum hatte. Wir denken als Menschen von Natur aus, wir selber sind das Zentrum der Welt oder das Zentrum des Universums. Das ist so unser Weltbild, was uns Menschen prägt. Tatsächlich sagt die Bibel aber ganz deutlich, das stimmt nicht. Wir sind nicht im Zentrum, sondern Gott steht im Zentrum und alle Dinge dienen zu seiner Verherrlichung. Für uns manchmal schwer anzuerkennen, weil das ja heißt, dass wir gar nicht im Mittelpunkt stehen, weil das ja heißt, dass wir gar nicht die Hauptrolle spielen. Die Bibel sagt es aber so und die Bibel sagt zum Beispiel auch in 1. Johannes 1, Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um meines Namens willen. Das heißt, auch dass uns die Sünden vergeben werden, geschieht um Gottes Namens willen. Das heißt, auch wieder zu Gottes Ehre. In Epheser 1 lesen wir, könnt ihr kurz aufschlagen. In Vers 6, Vers 12 und Vers 14 dreimal den fast genau gleichen Ausdruck, sehr interessant. Er hat uns in Vers 5 erstmal, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Dann Vers 12 nochmal, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Und Vers 14 nochmal, der das Unterpfand, der Heilige Geist, unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, der ganze Rettungsplan, der hier in 1. Epheser beschrieben wird, in dem Kapitel, dreht sich um die Ehre Gottes. Die Ehre Gottes steht im Zentrum. Und durch dieses Erlösungswerk offenbart Gott verschiedene Eigenschaften. Also Gott offenbart dadurch zum Beispiel seine Gerechtigkeit, dadurch, dass er Sünde bestraft, dass Sünde die gerechte Bestrafung erfahren muss. Für uns Christen, Jesus am Kreuz, für alle, die verloren gehen, die selbst die gerechte Strafe empfangen werden. Aber auch seine Heiligkeit, seine Liebe, dadurch, dass er uns errettet, und seine Gnade werden im Erlösungswerk offenbart und verherrlichen ihn. Das heißt, um das zusammenzufassen, Gott nutzt Evangelisation als Mittel zu seiner Verherrlichung. Das ist wichtig. Wer soll denn jetzt evangelisieren? Ist jeder Evangelist oder gibt es da spezielle Leute, die evangelisieren sollten? Wir könnten ja denken, habt ihr vielleicht schon mal gelesen, die Stelle in Epheser 4, Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer und so weiter. Aha, also er hat bestimmte Leute als Evangelisten gegeben. Das ist ja relativ praktisch, dann muss ich ja nicht evangelisieren, wenn ich kein Evangelist bin. Das Komische ist, in Kapitel 6, Vers 15, da geht es um die Waffenrüstung. Die Waffenrüstung sollen wir ja alle anziehen. Das lernen wir schon in der Kinderstunde, dass wir die Waffenrüstung anziehen sollen. Und hier steht, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Was ist denn jetzt richtig? Und ich glaube, dass wir da nicht zu einfache Schlüsse ziehen dürfen. Gott sagt in der ganzen Bibel, vor allem im Neuen Testament, ganz deutlich, dass jeder von uns ein Evangelist ist. In Kapitel 4 ist gemeint, dass Gott manche Leute nochmal speziell ausgesondert hat zum Evangelium. Nichtsdestotrotz hat jeder von uns die Verantwortung bekommen, das Evangelium in die Welt rauszutragen. In Matthäus 5, Vers 13, ich habe gerade ein paar viele Stellen, aber bin gleich auch durch mit den Stellen, sagt Jesus zum Beispiel, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Er spricht da von uns als Licht in der Welt. Im Vers darauf sehen wir das ganz deutlich. Das heißt, wir sollen Evangelisten sein, um die Welt zu Christus zu bringen. Wenn wir das nicht sind, wer wird dann salzen? Wer wird dann evangelisieren? Es ist deine Aufgabe, du hast den Dienst der Versöhnung von Gott erhalten. Und wenn man sich fragt, ja, muss ich evangelisieren, ist es vielleicht schon die falsche Herangehensweise. Vielmehr ist es doch ein Privileg. Wir haben den Dienst der Versöhnung erhalten, so schreibt es Paulus in Korinther. Das ist ein Privileg, dass wir die frohe Botschaft zu den Menschen rausbringen dürfen. Also nicht müssen, sondern dürfen. Hinterfrage dich also ernsthaft, ob du deiner Berufung nachkommst. Lebst du das wirklich, was Gott, also lebst du diesen Dienst, zu dem dich Gott berufen hat? Wenn nicht, dann ignorierst du ja den direkten Auftrag Gottes, wenn du nicht evangelisierst. Und das geht genauso an mich. Ich kenne auch so oft Zeit in meinem Leben, wo ich Evangelisation einfach so wenig Priorität beimesse, wo ich einfach mein Leben lebe und völlig vergesse, Gott hat mir doch eine Aufgabe gegeben. Wenn ich mal einen freien Abend habe oder wenn ich mal Leerlauf habe, dann heißt es nicht, dass Gott mir gar nichts zu tun gegeben hat. Dann heißt es, dass Gott mir vielleicht auch Zeit gegeben hat, heute rauszugehen und zu evangelisieren. Was ist denn die Motivation dahinter für uns jetzt? Den Punkt will ich relativ schnell einmal mit euch durchgehen. Einfach gesagt, die Liebe. Die Liebe zu Gott. Gott hat uns erlöst und als Kinder Gottes lieben wir Gott und wollen ihm dienen, aber auch gehorsam sein. Das sagt Jesus selber. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, in Johannes 14. Und wenn Gott uns eindeutig sagt, geht hinaus in die Welt und macht zu Jüngern alle Menschen, dann befolgen wir doch dieses Gebot. Also relativ simpel und einfach. Aber natürlich nicht nur das, sondern auch die Liebe zu den Menschen. Gott liebt die Menschen, genauso wie wir auch die Menschen lieben sollen. Und die Nächstenliebe sollte uns doch schon dazu bringen, dass wir rausgehen und evangelisieren. Ich meine, wir evangelisieren ja nicht einfach um des Evangelisierens willen. Paul Washer hat das mal mega cool gesagt in der Predigt. Er hat teilweise auch Straßenpredigten gemacht. Und ihr kennt bestimmt so Videos oder habt es vielleicht auch schon mal selber gesehen von so Straßenpredigern. Das sieht nach einem mega undankbaren Job aus erstmal. Also ich habe mega Respekt da vorne. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich hätte voll Angst davor, mich einfach in die Stadt zu stellen und da zu predigen. Und er sagt, ich predige nicht, weil ich predigen will, also ich predige nicht, weil ich predigen will, sondern weil ich will, dass Menschen gerettet werden. Es geht gar nicht darum, dass Paul Washer sagt, boah, ich habe mega Bock in der Stadt zu predigen und das ist so cool, hier von Leuten beschimpft zu werden, mit Tomaten abgeworfen zu werden, sondern er sagt, ey, ich nehme das doch gerne in Kauf dafür, dass Leute gerettet werden, weil meine Nächstenliebe so groß ist und weil ich natürlich letzten Endes Gott dadurch verherrlichen will. Meinen Gott möchte ich ehren und deswegen evangelisiere ich. Wie gelange ich denn zu dieser Motivation? Das ist, denke ich, eine sehr spannende Frage für uns, weil ich das selber aus meinem Leben auch gut kenne, dass man diese Theorie kennt, aber in der Praxis dann doch denkt, ja, hab jetzt so mäßig Lust rauszugehen, mit der Familie über den Glauben zu sprechen, da wieder vielleicht ja, Spott zu ernten oder irgendwie in der Diskussion voll zu versagen, was auch immer. Wie gelange ich zu der Motivation, das Evangelium zu verkünden? Und da ist ein Satz, glaube ich, ganz zentral oder ein Kerngedanke. Die Freude am Evangelisieren kommt durch Freude am Evangelium. So, was meine ich damit? Wenn du nicht motiviert bist zu evangelisieren, dann wird es vermutlich daran liegen, dass du das Evangelium noch nicht so tief verstanden hast. Also das ist ganz wichtig, das Verständnis vom Evangelium, je tiefer wir in das Evangelium verstehen, je näher wir zum Kreuz kommen, desto tiefer wird ja auch unsere Liebe zu Gott, zu den Menschen und desto tiefer wird ja auch das Verlangen, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Das ist das Gleiche, was Dani letzte oder vorletzte Woche, letzte Woche in seiner Predigt weitergegeben hat. Dani hat nämlich gesagt, ey, wir brauchen nicht einfach irgendwelche Macher, wir brauchen Erkenntnis. Erkenntnis des Wortes Gottes, Erkenntnis der Bibel und daraus entsteht Frucht. Aus Erkenntnis entsteht Veränderung. Und das ist hier genau das Gleiche. Das heißt, die Predigt knüpft eigentlich perfekt an Danis Predigt an, weil, um Motivation zur Evangelisation zu bekommen, wir auch Erkenntnis brauchen. Erkenntnis vom Evangelium, vom Zentrum der Bibel. Dazu vielleicht eine Geschichte. Ich war dieses Jahr mit Tobi und Tobi auf der E21. Das ist so eine größere Konferenz in Hamburg, die findet jedes Jahr statt. Und da war das Thema dieses Jahr Evangelisation. Ich habe mich voll gefreut, dachte, hey Hammer, kann ich ein paar Tipps mitnehmen, wie ich besser evangelisieren kann? Und dann waren wir da und die Konferenz ging 3 Tage, meine ich. Und wir haben eine Predigt nach der anderen gehört und ich dachte so, hey, ich wollte doch lernen, wie man hier evangelisiert. Und die predigen die ganze Zeit das Evangelium, also voll am Thema vorbei oder nicht? Und die Konferenz ging dann langsam zu Ende und ich war wirklich so ein bisschen enttäuscht und dachte mir, hä? Ich habe mir das ganz, was soll ich denn jetzt, ich kann doch gar nicht besser evangelisieren dadurch. Was ist hier das Ding? Das war so verwirrend für mich und ich bin nach Hause gefahren, war enttäuscht von dieser E21. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt in der Woche danach und habe nochmal die ganzen Notizen, also ich habe alles mitgeschrieben, bin nochmal die ganzen Notizen durchgegangen. Und dann ist es mir wirklich so, während ich da gesessen habe in meinem Zimmer, wie so Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gemerkt, Alter, das war das Ziel von denen. Die wollten uns gar nicht irgendwelche Tipps weitergeben, wie man Menschen da überreden kann, in der Bibel zu lesen oder sonst was. Die wollten, dass wir das Evangelium näher verstehen. Weil das Resultat davon zwingend sein wird, dass wir evangelisieren. Genial, oder? Das habe ich da so richtig verstanden und das ist so cool, dass unsere Motivation in dem Evangelium selbst liegt. Wir waren ja in Schweden dieses Jahr auch im August für die Woche und da war das Leiterpärchen mit dabei. Wir haben ja die Bibeln verteilt und das Ehepärchen, was dieses ganze Ding organisiert, diesen Einsatz, die sind schon über 60, ich weiß gar nicht, wie alt genau, aber eigentlich schon Senioren. Und die sind da die ganze Saison unterwegs, jede Woche in einer anderen Gemeinde, pennen da auf Feldbetten, auf irgendwelchen Isomatten und sind immer mit den Jugendlichen zusammen unterwegs. Das ist so anstrengend. Also für uns war die Woche schon sehr anstrengend. Manche von uns haben gesagt, boah, ich will das nicht nochmal machen, das war schon ein bisschen zu anstrengend. Und die machen das die ganze Saison. Die stehen vor uns auf, gehen nach uns ins Bett. Also unfassbar, wie anstrengend der Alltag von denen sein muss. Und ich stehe dann einen Abend mit der Frau in der Küche, habe mit ihr gekocht. Und sie, da sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und sie sagte dann so, boah, ich habe sie gefragt, ist es nicht anstrengend, so wollt ihr nicht, also wie schafft ihr das überhaupt? Sie meint so, ja doch, es ist sehr anstrengend. Aber Tom, weißt du, es ist einfach das Schönste, was es auf der Welt gibt, das Evangelium verkünden zu dürfen. Und es ist so ein Privileg, dass ich die frohe Botschaft von Gott weitergeben kann. Es ist so ein Privileg. Und sie hat dabei gestrahlt. Ich kann nicht strahlen, ne? Ich kann auch nicht vernünftig lächeln. Aber sie hat so gestrahlt und das war so krass. Ich hatte Tränen in den Augen und dachte mir, ey, was, das gibt's doch nicht. Also die Frau, die ist so begeistert vom Evangelium und dass sie einfach nichts lieber machen will, als das zu verkünden. Also, wenn du Freude, beziehungsweise Freude am Evangelium führt zu Freude an der Evangelisation. Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Falls du da irgendwie jetzt wissen willst, wie kann ich das am besten machen oder wie kann mir das oder was kann mir dabei helfen, lies gerne ein Buch, eine Empfehlung. Natürlich erstmal die Bibel, aber ein Buch, was es auch ganz gut deutlich macht, ist Das Leben mit dem Kreuz im Zentrum. Das ist sehr gut. Steht, glaube ich, auch da drin. Könnt ihr auch euch ausleihen, wenn es noch ein Exemplar davon gibt. Oder kauft es euch. Das ist nicht teuer. Wirklich gut. Okay, kommen wir zur Botschaft selbst. Was gehört denn überhaupt in die Verkündigung? Was ist denn das Evangelium genau? Ja, ihr wisst es, die meisten von euch wissen das wahrscheinlich. Aber wenn wir das Evangelium erzählen in der Evangelisation, dann ist es wichtig, dass wir ein klares Evangelium mit allen Elementen präsentieren oder darbringen. Deswegen möchte ich das kurz durchgehen, einfach, dass wir auf demselben Nenner sind. Ne? Also erstmal müssen wir über Gott sprechen. Gott ist der Schöpfer, Gott ist heilig und Gott ist perfekt. Gott fordert diese Perfektion, diesen Maßstab von Heiligkeit auch von uns ein. Aber der Mensch ist nicht perfekt. Der Mensch ist in Sünde geboren, sündigt und hat von sich aus gar nicht die Möglichkeit, diesem Maßstab gerecht zu werden. Und die Konsequenz davon, von dieser Sünde, ist der ewige Tod. Das heißt, Gott, Mensch, und dann kommt Jesus. Jesus ist als Mensch, also Gottes Sohn, ist als Mensch auf die Erde gekommen, hat für uns die Schuld bezahlt durch seinen Tod und ist wieder auferstanden, um uns mit Gott zu versöhnen. Und der letzte Punkt, den wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, was muss der Mensch denn tun überhaupt? Der Mensch muss glauben, also Buße tun und glauben. Der Mensch muss diese Botschaft annehmen und umkehren. Das ist in ganzer Kurzfassung das Evangelium. Ich weiß, es gibt verschiedene Methoden, wie man das erzählen kann. Es gibt ja diese Armbänder, wo so 4 Zeichen drauf sind und ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt da keine unbedingt richtige Reihenfolge, zwingende Reihenfolge. Wichtig ist, dass diese Kernelemente drin sind. Dieses Evangelium, was zur Rettung führt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon mal die Frage gestellt habt, aber ich habe manchmal den Gedanken, das Evangelium, wenn ich das einfach so erzähle, das wirkt so kraftlos vielleicht. Oder was heißt kraftlos? Aber muss ich das nicht noch irgendwie attraktiv machen? Muss ich das nicht irgendwie eine coole Geschichte verpacken oder so? Es ist ja total, total simpel. Weiß ich nicht. Ich habe manchmal den Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, ist super. Aber ich bin manchmal so schwach. Und dazu, das Zitat habe ich schon mal genannt, aber dazu hat Spurgeon einfach so ein geniales Zitat. Ich finde, das trifft es einfach so perfekt. Er sagt, open the gate, let the lion out, he will take care of himself. Also auf Deutsch nochmal, öffne das Tor, lass den Löwen raus, er wird für sich selber sorgen. Und damit meint er das Evangelium. Das Evangelium muss von uns nicht beschützt werden. Das Evangelium muss von uns nicht schön gemacht werden, ausgeschmückt werden, was auch immer. Das Evangelium hat Kraft. Und das Evangelium wird für eine Reaktion sorgen. Wir müssen uns sehr davor hüten, das Evangelium zu verändern. Irgendetwas zu verdrehen, irgendwas vielleicht rauszulassen. Es ist ganz einfach, die Liebe Gottes hervorzuheben und dafür den Zorn und die Gerechtigkeit Gottes so ein bisschen hinten überzuwerfen. Das hört sich natürlich erstmal viel attraktiver oder viel entspannter an, ist aber nicht das Evangelium. Wir rauben dem Evangelium die Kraft, wenn wir irgendwas davon wegnehmen oder hinzufügen. Genauso wenig hat unsere Überzeugungskraft oder unsere Rhetorik, unsere Art, wie wir das darlegen, Kraft. Die Bibel sagt, die Kraft liegt im Evangelium. Das Coole ist ja, das lesen wir in Matthäus 28, der Missionsbefehl. Ne? Da habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Normalerweise, oder viele sagen, ja, Vers 19, Missionsbefehl, so geht nun hinaus und macht zu Jüngern. Aber Vers 18 gehört genauso dazu. Und da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wenn wir evangelisieren, wenn wir das Evangelium verkünden, dann ist Jesus bei uns. Dann wirkt Jesus durch den Heiligen Geist in den anderen Menschen. Und das hat Kraft, nicht unsere Überredungskünste oder sonst irgendwas. Also verkündige das pure Evangelium, denn darin liegt die Kraft. Um dann zur Methodik zu kommen, beziehungsweise zu den Methoden, da würde ich das ganz gerne so in 3 kleine Punkte gliedern. Wie machen wir das jetzt, Evangelisation, praktisch, wie sieht das aus? Also erstens, wie wir schon jetzt gehört haben, Verkündigung. Wir verkündigen das Evangelium, aber genauso, das lesen wir auch in der Schrift, gehört dazu, was ich auch schon gesagt habe, dass wir Zeugnis sind mit unserem Leben. Das heißt, wir verkündigen etwas, wir verkündigen das Evangelium und mit unserem Leben bezeugen wir es. Durch unser Leben wird dieses Evangelium sichtbar. Wenn wir nur verkünden, aber nicht dem Evangelium gemäß leben, dann raubt das auch Kraft. Das kennt ihr ja bestimmt auch, dass Nicht-Christen sagen, ja, ihr seid immer so fromm, ihr redet immer so fromm, aber ihr verhaltet euch manchmal ganz anders. Ihr lebt gar nicht das, was ihr predigt. Also verkünde und sei mit deinem Leben ein Zeugnis. Das sind zwei Punkte. Der dritte Punkt, der auch einfach so wichtig ist, vertraue dabei auf Gottes Handeln. Wie ich schon gesagt habe, wir sind verantwortlich dafür, das Evangelium einfach darzulegen. Und Gott ist für die Reaktion im Menschen verantwortlich. Gott verändert Menschen. Und wir müssen im Gebet verharren und darauf vertrauen, dass Gott unsere Verkündigung wirksam werden lässt. Gott handelt. Finde deinen Weg. Es gibt sicherlich viele Wege, wie du Evangelisation leben kannst. Es gibt nicht einen richtigen Weg. Es gibt ja oft die Diskussion, ja, ist Flyern richtig? Muss ich flyern? Muss ich nicht flyern? Ich glaube, niemand muss flyern. Oder ich bin überzeugt, dass niemand flyern muss. Genauso muss niemand einen Freund zu U-Turn einladen. Es ist zwar super cool, ich finde das cool, wenn ihr Gäste da sind, aber keiner von euch muss die Leute zu U-Turn einladen. Genauso wenig muss man den Flyer vom Weihnachtsgottesdienst in den Status posten. Das Wichtige ist, dass du deinen Weg findest, wie du Evangelisation lebst, wie du deiner Berufung nachkommst. Es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst U-Turn nutzen, du kannst Flyern gehen. Du kannst auch im Begrüßungsteam in der Gemeinde mitmachen. Das ist auch ein super Weg zu evangelisieren. Du kannst auch mit einer Missionsgesellschaft nach, keine Ahnung, Afrika gehen, dort missionieren, evangelisieren. Und du kannst, und das ist, finde ich, eine geniale Methode, in deinem persönlichen Umfeld evangelisieren. Bei der EN20 wurde so eine Umfrage gemacht, wodurch verschiedene Menschen oder wodurch die Teilnehmer zum Glauben gekommen sind. Durch Zeltevangelisation, durch Flyer, durch einfach selbst Bibel lesen, durch das und das und das. Und der Großteil der Menschen ist zum Glauben gekommen durch die Verkündigung des Evangeliums in persönlichen Beziehungen. Das heißt dadurch, dass ein Freund von ihm das Evangelium weitergegeben hat und mit ihm ins Gespräch gekommen ist, hat sich ein Typ bekehrt. Dadurch, dass die Tochter von einem anderen Typen zum Glauben gekommen ist und Zeugnis war mit ihrem Leben und ihm das Evangelium verkündigt hat, ist der Typ zum Glauben gekommen. Das war der überwiegende Teil, wie Menschen sich bekehrt haben. Und das ist cool. Und ich glaube, das ist gerade für uns hier so eine starke Möglichkeit, Evangelisation zu leben, in persönlichen Beziehungen. Du musst nicht unbedingt rausgehen. Du musst nicht unbedingt flyern gehen. Das ist alles cool. Ne? Ich bin auch Fan davon. Ich gehe gerne flyern. Aber denk nicht, dass du diese Dinge machen musst, um zu evangelisieren. Du hast so viele Möglichkeiten direkt vor deiner Nase. Heute, wenn du nach Hause kommst, bei deinen Eltern, oder wenn die pennen, morgen, was auch immer. Jetzt an Weihnachten, ich wette, jeder von euch hat in der Familie auf der Weihnachtsfeier irgendjemanden, der noch nicht Kind Gottes ist. Und das ist unser Missionsfeld oder unser Evangelisationsfeld. Also das können wir super nutzen. Wichtig ist dafür aber, dass du das vernünftig darlegen kannst, das Evangelium. Das hört sich jetzt trivial an. Wir sind es ja gerade schon durchgegangen, was ist das Evangelium? Aber hast du das schon mal wirklich geübt? Ich sag's mal, das ist so eine lustige Story, irgendwie ein bisschen peinlich irgendwie. Ich saß in einem Auto, wie heißt es nochmal? Wo man zusammen mit anderen Leuten sich so ein Auto teilen kann. Ne? Ich bin mit einem Typen mitgefahren von Frankfurt nach Paderborn, sind wir auch ins Gespräch gekommen, das ist schon ein paar Jahre her, und er hat mich dann irgendwas gefragt, wir sind auf den Glauben zu sprechen gekommen. Und dann meinte er wirklich, das war so irgendwie so ein cooles Setting, der meinte dann, ja, was glaubst du denn eigentlich? Also quasi eine Steilvorlage, er hat mich darum gebeten, dass ich ihm jetzt das Evangelium erkläre. Dann habe ich so drüber nachgedacht, habe angefangen zu erzählen und erzählt und erzählt und erzählt. Und irgendwann dachte ich so, ey, warum brauche ich hier gerade so lange? Das kann doch nicht sein. Also ich habe das Evangelium erzählt, aber ich war so, ja, erzähle ich jetzt das zuerst, soll ich jetzt noch die Schöpfung mit reinnehmen oder nicht? Also richtig, wirklich peinlich, dass ich da keine klaren, also ich habe das Evangelium erklärt, aber das war total weiß ich auch nicht, ich bin so Schlangenlinien gelaufen. Ne? Das sollte uns ja nicht passieren. Das ist unser Glaube, das ist das Zentrum unseres Glaubens, also sollten wir das ja auch vernünftig artikulieren können. Übe das Evangelium, das ist nicht so trivial, wie man vielleicht denkt. Übe das, wenn nötig, vorm Spiegel und überleg einfach, ey, wie kann ich das Evangelium erzählen, wenn mich jemand darum fragt, danach fragt. Den letzten Punkt, den ich euch mitgeben möchte, deine Methoden oder deine Wege, wie du evangelisierst, sind nicht unbedingt falsch, wenn du auf Ablehnung stößt. Das ist völlig normal, dass man entmutigt ist, wenn man merkt, boah, das kommt gerade gar nicht gut an. Wenn man einen Input auf der Familienweihnachtsfeier gibt und der eigene Onkel dann auf einmal oder die eigene Tante aufgeht und aufsteht und fragt, hey Tom, wie lange soll das eigentlich noch dauern hier? Das ist nicht ermutigend. Aber das heißt nicht, dass es falsch ist, sondern es ist ganz normal, dass der Friede der Welt schwindet, wenn wir Gottes Wahrheiten verkünden. Also stellt euch darauf ein und haltet daran fest. Zum Abschluss möchte ich mit euch noch eine Stelle lesen aus 2. Korinther 5. Vers 18. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, hat den Dienst der Versöhnung. Und das ist die beste Aufgabe, die wir auf der Erde haben können. Das ist ein Privileg, diesen Dienst der Versöhnung ausüben zu können und das Evangelium an die Menschen hinaustragen zu dürfen. Lasst uns also so leben und Gott Ehre bringen. Ich möchte noch kurz beten und dann ist die Jugendstunde vorbei. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns als deine Kinder herausgerufen hast, dass du uns errettet hast und dass wir jetzt diese Aufgabe haben dürfen, diesen Dienst ausführen dürfen, dein Evangelium weiterzusagen. Vergib uns, dass wir uns so oft dafür schämen, dass wir faul sind, nachlässig sind, dass wir diese Relevanz davon nicht so richtig erkennen. Führ uns bitte näher zu deinem Evangelium. Lass uns jeden Tag näher an dein Evangelium kommen, näher ans Kreuz kommen, dich noch näher verstehen und dadurch einfach die Motivation zur Evangelisation erhalten. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du uns Wege schenkst, dass du uns unseren Weg schenkst, wie wir wirksam für dein Reich sein können. Segne den Abend, segne den Austausch und auch jetzt die Weihnachtszeit. Amen.